Bayern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1, 2, 3, 4. Das ist die Zahlenreihe beim FC St. Pauli. 1-2 am dritten Spieltag verloren und insgesamt nur 4 Tore geschossen. Darüber müssen wir reden und darüber reden wir, nämlich ich, Kai Schiller, mit meinem Kollegen Rupert Fabeck, dem Experten vom FC St. Pauli, der auch gestern natürlich im Stadion war. Und Rupert, war kein schönes Spiel. Volles Müllerntor und ich glaube, die meisten Fans haben sich da was anderes erhofft, ein anderes Spiel erhofft, ein anderes Ergebnis erhofft. Muss man sich nach 3 Spielen und nur 2 Punkten schon Sorgen um den FC St. Pauli machen?
Ja, jetzt stehe ich hier Woche für Woche und sage, bitte Ball flach halten, nichts überbewerten. Ich habe genau vor einer Woche erst einen Kommentar geschrieben, da stand drin, ja, Alarmzeichen bitte bemerken, aber noch nicht gleich die Feuerwehr rufen. Erik Smith in die Startelf ist schon mal ein guter Schritt. Hat geklappt. Smith war in der Startelf.
Hat nicht geklappt mit dem Ergebnis.
Wir haben trotzdem verloren. Ich würde jetzt aber noch nicht komplett umschwenken von vor einer Woche, nicht überbewerten auf, oh Gott, wir können uns alle auf die dritte Liga vorbereiten. Aber die Alarmzeichen müssen weiterhin schon bemerkt werden. Es gab sicherlich auch Fortschritte, die zu sehen waren. Es gab aber auch Punkte, die nicht besser geworden sind oder vielleicht sogar schlechter geworden sind. Also die Lage ist angespannt, würde ich mal sagen, nach 3 Spieltagen.
Angespannt, aber du hast gesagt, wir brauchen noch nicht die Feuerwehr zu rufen. Wir wollen das alles mal ein bisschen aufdröseln. Fangen wir vielleicht mal mit dem Spiel am Sonntag an. Wie gesagt, 1-2 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Du warst im Stadion mit Max, der heute in seinem wohlverdienten Kanada-Urlaub aufgebrochen ist. Ich durfte das Spiel hier in der Redaktion am Fernsehen nur verfolgen. War trotzdem, muss ich sagen, auch ein bisschen enttäuscht von der Leistung von St. Pauli, bevor es dann gegen Spielende die große Aufholjagd gab. Was ist da passiert? Also gerade die erste Halbzeit, finde ich, nach einem guten Anfang eigentlich, war dann hinten raus gar nicht so gut.
Also die erste Viertelstunde war ich überrascht, die fand ich super. Mhm. Das war die beste Viertelstunde der Saison, kann man so sagen, weil sie wirklich mit einer klaren Ideen gespielt haben, weil sie Kaiserslautern hinten reingedrängt haben die ganze Zeit. Problem mal wieder, es ist nichts bei rumgekommen, nichts Zählbares, kein Tor. Und die Ansätze waren wirklich vielversprechend. Dann ist es, glaube ich, normal, nach einer starken ersten Viertelstunde, dass man auch mal einen halben Gang oder einen Gang rausnimmt, dass der Gegner auch Lösungen findet. Was nicht hätte passieren dürfen, war natürlich das 0-1, was in der Entstehung schon ein bisschen lasch verteidigt war. In der letzten Konsequenz war es dann vielleicht auch Pech. Da stand dann mal wieder dummerweise Markus Mathiesen in der Nähe. Da konnte er aber tatsächlich nichts für. Ja, aber nach dem 0-1 war der Stecker total gezogen. Dann gab es kein wirkliches Aufbäumen, keine zweite Idee. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es genau der falsche Gegner dafür war. Kaiserslautern, die sich dann tief zurückgezogen haben, die schnelle Angreifer hatten. Plus dazu kommt, dass dann mit David Nemeth und Markus Mathiesen 2 Innenverteidiger auch noch frühzeitig gelb gesehen haben. Vielleicht auch ein bisschen unnötig, dass sie dich da haben hinreißen lassen zu den taktischen Fouls. Und ja, dann ist es natürlich brandgefährlich. Da brauchst du eigentlich eine gewisse Restverteidigung gegen einen Gegner, der tief steht, der schnelle Stürmer hat. Kannst nicht mehr so viel nach vorn einschalten. Es darf natürlich aber trotzdem nicht passieren, dass dann unmittelbar nach Wiederbeginn das 0-2 fällt. Das war dilettantisch verteidigt an mehreren Positionen. Ja, dann kann man das Spiel eigentlich schon so gut wie dicht machen.
Ja, dilettantisch verteidigt hast du gesagt. Tatsächlich, da waren gleich 3 St. Paulianer beteiligt, die alle 3 nicht gut aussahen. So ein Gegentor darf dir eigentlich nicht passieren, weil dann ist es das 0-2 und damit ist das Spiel auch nicht vorbei natürlich, aber das ist schon sehr, sehr schwer, da nochmal zurückzukommen.
Genau, also Mathiesen war es am Anfang, der dann nicht richtig in den Zweikampf gegangen ist, gelb belastet, was sicherlich auch ein Teil des Problems war. Dann hat sich Matthias Rasmussen noch relativ einfach austanzen lassen, wenngleich er jetzt kein gelernter Innenverteidiger ist. Das ging ein bisschen zu einfach und Ben Voll hat das Tor in seine Torwartecke kassiert. Auch das sicherlich ins Bild passend, so eine suboptimale Verkettung einiger Aktionen. Ja, du hast es angesprochen, dann kam die Schlussphase, die war druckvoll, also mit der Einwechslung von Cisse. Gleich der Anschluss gefallen.
Und dann war es halt das Müllerntor, ne? Das hat dann nochmal richtig Euphorie, die hat dann aber nicht gereicht am Ende.
Es war wild vor allem, fand ich. Es war eine gewisse Kraft, die von den Fans gekommen ist und dadurch auch so ein natürlicher Vorwärtsdrang vom FC St. Pauli. Es ist dann nicht mehr ganz so klar in der Spielidee geworden. Es war einfach ja, bisschen wilder, ein bisschen mehr mit Power, was auch bedingt ist mit der Einwechslung von Cisse, der ja auch so ein unkonventionelles Element immer noch
hat. War da gut gemacht, auf jeden Fall.
Brandgefährlich. Das ist aus meiner Sicht die klare Nummer 1 Option, jetzt schon wieder.
Im Sturm. Nummer 1 Option hast du gesagt. Jetzt haben wir heute Montag. Dann ist meistens der nächste Tag Dienstag. Dieser Dienstag ist besonders, weil es ist der Deadline Day. Und ein anderer Hamburger Club, den es hier gibt, der sorgt gerade für ganz viele Schlagzeilen. Beim FC St. Pauli ist es dagegen relativ ruhig. Robert, passiert jetzt noch was nach diesem Saisonstart mit 2 Punkten aus 3 Spielen und dem Aus in Essen? Passiert da noch was am letzten Tag?
Nach unserem jetzigen Stand ist es eher unwahrscheinlich. Es ist ja generell so, dass der FC St. Pauli jetzt nicht mehr am Deadline-Day die großen Moves macht. Das ist selten gewesen in den vergangenen Jahren, vor allem unter Andreas Bornemann. Ich kann mich erinnern, dass es einmal noch so einen Simon-Zoller-Transfer gab, der dann sich gar nicht ausgezahlt hat, weil Zoller immer nur verletzt war. Aber ansonsten erinnere ich mich in den vergangenen Jahren jetzt nicht an so signifikante Deals, die noch auf den letzten Metern eingetütet wurden. Es müsste ja wahrscheinlich auch nochmal was auf Abgangsseite eventuell passieren. Oder wenn da was passiert, dann nur, wenn auf Zugangsseite nochmal was kommt. Es sei denn, man könne den Spieler auf der Position entbehren, weil man ja vielleicht schon vorgebeugt hat mit Transfers in den vergangenen Tagen.
Da sprichst du die Offensive an. Da kam einer aus Köln, nämlich
Yusufa Niang.
Ja, genau. Wie ist da dein erster Eindruck?
Der erste Eindruck ist, dass es ein Spieler ist, der schon weiterhelfen kann. Auch ein schneller Spieler, ein wuchtiger Spieler. Hat jetzt 10 Minuten gespielt, deswegen kann man noch nicht wirklich viel sagen. Erste Aktion war, dass er erstmal heftig gefoult wurde, weil er sich vorher gut durchgesetzt hat. Dafür, glaube ich, haben wir noch zu wenig Eindrücke gesammelt, um das wirklich zu machen. Man kann immer die eine Seite sagen, was auf dem Papier steht, und die andere ist dann, was wirklich im Zweitliga-Männerfußball, ist ja auch noch ein junger Spieler, dann bei herumkommt. Worauf du sicherlich anspielst, ist, Niang ist gekommen, also ein Außenstürmer. Das heißt, man hat ja vielleicht in der Theorie jetzt ein Überangebot. Es gab Gerüchte um Ricky Jade Jones aus England, aus der zweiten englischen Liga.
Und klären uns auf.
Ja, also es gibt Interesse wohl von mehreren Clubs. Mein erster Eindruck, als ich das gelesen habe, ist wieder dieser, es gibt ja so typische Transfergerüchte, die dann plötzlich immer aufkochen, wenn ein Spieler auf einen Schlag Angebote oder Interesse auf sich zieht von 5 Vereinen, die so völlig wie gewürfelt wirken. Das ist in der Regel unseriös und blödsinnig. Die Quellen, auf die das jetzt zurückgehen, sind seriöse Quellen. Das sind auch größere Quellen. Unter anderem BBC-Reporter hat das auch berichtet, dass es mehrere englische Clubs gibt, die Ricky Jade Jones ganz interessant finden. Okay, das würde ich erstmal so stehen lassen. Ja, man kann Interesse an einem Spieler haben. Es gehört ja immer mehr dazu. Es gehört auch dazu, dass der Spieler das möchte und zu allerletzt der FC St. Pauli auch sagt, ja, klar, wir trennen uns von dem, wenn er uns das entsprechende Gebot macht, haben wir jetzt gelernt, und wenn er uns das entsprechende Geld dafür zahlt. Wir haben heute Morgen nochmal uns erkundigt, so auch aus interneren Kreisen FC St. Pauli heraus. Da wurde uns eigentlich so weitergegeben, außer Gerüchten, nichts dran. Also es scheint nicht so zu sein, dass Jones noch verkauft wird. Wobei man natürlich im Spiel gestern gesehen hat, er stand nicht im Kader, dass es für ihn gerade im Moment zumindest nicht reicht, wenngleich er in der Theorie für die zweite Liga, finde ich, ein sehr, sehr guter, wichtiger Spieler sein kann.
Noch keine Gerüchte dagegen habe ich jetzt in den letzten Tagen gelesen bei Fujita. Das ist ein Thema, das sehr, sehr viele St. Pauli-Fans interessiert. Das war vor einem Jahr ein Unterschiedsspieler, als sie ihn verpflichtet haben, und der wurde begeisternd empfangen. Und jetzt ist er noch nicht mal in der Startelf, und dann dachten viele, vielleicht ist er auch deswegen immer nicht in der Startelf, weil er ja noch kurz vorm Abgang ist. Wie gesagt, morgen Dienstag, Deadline Day. Was passiert mit Fujita, und wäre das eine gute oder eine schlechte Nachricht für St. Pauli-Fans, wenn am Ende des Tages der dann tatsächlich in Hamburg bleibt?
Also, was passiert mit ihm? Wollte gestern nicht darüber sprechen, er war angepisst, wenn man das so hier sagen kann, offiziell.
Darf man das im Abendblatt-Talk sagen? Na gut, drücken wir ein Auge zu.
Ja. Was ja, jetzt kann man wieder Kaffeesatz lesen, was darauf hindeutet, dass er ja eigentlich viel lieber spielen möchte, weil er sich in dem Team sieht, oder weil er endlich weg will und nicht wegkommt. Es gibt nach wie vor, auch das stand gestern Abend von uns, keine ernsthaften Gebote für ihn. Und es ist der 31. August, also in anderthalb Tagen muss alles geregelt sein. Andreas Bornemann hat mehrfach gesagt, für ihn schließt sich eigentlich so das Transferfenster eine Woche vorher, weil wenn jemand weggeht, gerade jemand mit der Qualität von Fujita, dann muss eigentlich jemand dazukommen. Und dass das jetzt so schnell noch klappt, wage ich zu bezweifeln. Ist es eine gute Nachricht für St. Pauli-Fans, wenn er bleibt? Würde ich sagen, ja. Weil, klar, man lässt in der Theorie ein bisschen Geld auf den Tisch, was man auch anderweitig investieren kann. Aber er hat ja noch 3 Jahre Vertrag. Also von daher gibt es gar keinen Grund, sich unter Druck setzen zu lassen. Und vor allem ist es ein sportlich sehr guter Spieler. Du hast gesagt, er war in der Bundesliga einer der Unterschiedsspieler. Dann ist das ja in der zweiten Liga erst recht. Das hat er jetzt in dieser Saison bislang noch nicht gezeigt. Das mag sein, weil er mit dem Kopf eigentlich lieber wo ganz anders wäre. Das kann aber auch sein, wenn das Thema sich jetzt erledigt hat, dass er dann auch mal drüber nachdenkt, dass es ja vielleicht sinnvoller auch ist für seinen Marktwert und wenn er unbedingt weg will, dass er eine gute Saison spielt und dann hat er das Thema vom Tisch und kann auch entsprechend wieder seine Leistung bringen. Es ist auch dahingehend eine gute Nachricht, finde ich, weil du ihn sportlich schlicht und ergreifend brauchst.
Du brauchst ihn, sagst du, und hast mir schon vor der Aufnahme hier gesagt, dass es in der Tat, der hat ja bislang noch nicht in der Startelf gespielt, aber jetzt nun so sein könnte, dass es sozusagen eine kleine Rotation gibt, dass Smith nach hinten in die Abwehr geht und dann wäre da die Position von Smith frei und dann könnte dort Fujita spielen und bupp hat man 2 Spieler, von denen viele Fans dachten, die würden den Club verlassen und jetzt könnten sie in der zweiten Liga in der Tat eine wichtige Rolle übernehmen. Erklär nochmal diese ganze Rotation, warum das so sein könnte.
Also, wir haben jetzt Erik Smith neu drin gehabt, der bleibt bei St. Pauli und wenn er bleibt, dann ist er auf dem Papier einer der 3 besten Spieler und muss natürlich spielen. Er hat gestern auf der Doppel-6 gespielt, neben Matthias Rasmussen, Fujita dafür auf die Bank. Das ist eine von Smiths präferierten Positionen, also sogar seine Lieblingsposition. Er kann aber auch, und das hat er vor allem bei St. Pauli die ganze Zeit gespielt, als zentraler Innenverteidiger spielen, so als Art Abwehrchef, als Spielmacher von hinten heraus. Da ist er ab der 55. Minute zum Einsatz gekommen, als nämlich Markus Mathiesen, der in dieser Saison noch nicht überzeugen konnte, mehrfach sich Fehler geleistet hat, ausgewechselt wurde. Dann ist Smith nach hinten gekommen, da ist dann Connor Metcalf gekommen, nach vorne eingesetzt auf Smiths Position. In der Theorie kann das aber auch genauso Fujita machen. Du kannst dann eben Fujita neben Rasmussen stellen oder neben Metcalf, wenn dir Rasmussen nicht gefällt. Dann hast du Smith hinten drin und dann hast du nominell auf jeden Fall eine stärkere Elf als die, die du in den ersten 3 Pflichtspielen auf dem Feld hattest oder die du auch auf dem gegen Kaiserslautern auf dem Feld hattest.
Jetzt gehört zur Transparenz, dass wir dieses Gespräch am Montagmorgen aufnehmen. Wir haben es jetzt schon mehrfach betont. Morgen ist der letzte Tag. Also bis morgen kann in der Theorie noch ein bisschen was passieren. Gucken wir jetzt einmal in die Glaskugel in Richtung Freitag. Da spielt FC St. Pauli gegen Arminia Bielefeld und gehen wir mal davon aus, dass es beim Deadline Day keine crazy Überraschungen gibt. Fujita bleibt also dann in Hamburg. Und diese ganzen Konstellationen könnten genau so eintreten, wie du jetzt sie hier skizziert hast. Macht das Hoffnung, dass nach diesem wirklich nicht guten Saisonstart mit auch noch Pokal aus, dass es dann beim FC St. Pauli, dass der Club die Kurve bekommt und da in die richtige Spur wiederkommt?
Ja, ich würde sagen, Hoffnung kann man auf jeden Fall haben. Erstmal, weil erst 3 Spieltage gespielt wurden. Und dann, wir haben angesprochen, die Transfergeschichte hast du aus dem Kopf. Das Thema mag dann erledigt sein. Wir haben über die Startelf gesprochen, die durch Smith und Fujita und oder Metcalf verstärkt wird. Und wir haben noch gar nicht gesprochen über den Sturm. Abdoulaye Cisse ist zurück, war jetzt für etwas weniger als 30 Minuten fit, hat Marcel Rapp gesagt. Dann ist er vielleicht gegen Bielefeld schon für 45 oder für 60 Minuten fit. Und
kurze Zwischenfrage, den würdest du von Beginn an aufstellen, wenn ich das so richtig höre?
Ja, also der bringt so eine Wucht mit und gefühlt ist jede Szene, in der er irgendwie in der Nähe steht, torgefährlich. Ein Riesenunterschied zu den anderen Stürmern bislang. Wenngleich, wir können gleich nochmal auf Martin Kaas kommen, für den ich eine kleine Lanze brechen möchte. Aber den würde ich schon von Anfang an bringen. Das hat auch in Kombination mit Taichi Hara erstaunlich gut geklappt, der sich so ein bisschen überraschend doch da in der Startelf festgesetzt hat.
Aber du bist jetzt der Trainer, mein Trainer, und musst dich jetzt entscheiden, wenn du sagst, Sisi soll
spielen. Also du, wenn ich dein Trainer bin, dich stelle ich auf jeden Fall in den Sturm. Das kann man Dienstagabend aus der Kickerrunde.
Ich würde mich hier eher auf die Sechs stellen, aber da ist ja schon Smith oder Fujita gehört. Naja, jetzt im Ernst, welcher von den beiden Stürmern, die du eben angesprochen hast, Kars, würde denn aus deiner Sicht dann Platz machen?
Kars würde Platz machen. Hat jetzt auch am Wochenende.
Den du aber eigentlich lernen zu brechen wolltest.
Hat er jetzt auch am Wochenende gemacht. Den kannst du ja von der Bank bringen, wenn Cisse dann nicht mehr kann oder wenn Hara von Hara zu wenig gekommen ist. Die Kombination Hara-Cisse hat gut geklappt, passt auch so vom Profil her ganz gut. Hast du einmal diesen quirligen kleinen Cisse und dann hast du mit Hara einen großen Spieler. Und das, glaube ich, passt ganz gut, auch wenn man Kars dann in der zweiten Halbzeit bringen kann, der auch einfach eine Qualität als Torjäger mit sich bringt. Die Lanze, die ich für ihn brechen wollte. Es gab ja unheimlich viel Häme. Da brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Also ich glaube, wenn man das vernünftig einordnet, weiß man, dass es Quatsch ist. Aus der menschlichen Perspektive, finde ich, tut er mir immer besonders leid, weil er wirklich ein so netter Mensch ist. Aber aus der sportlichen Perspektive, finde ich, ist es auch nicht gerechtfertigt. Kars hat sich in den ersten drei Pflichtspielen 6 Großchancen erarbeitet. 6 Großchancen. Er hat ein Tor gemacht. Da müssten natürlich mindestens mal 2 mehr rauskommen, klar, für einen guten Spieler. Aber wie viele Zweitligastürmer sind denn auch in der Lage, sich so viele Großchancen zu erarbeiten, dass er sie immer versiebt? Okay, im Training macht er jedes Ding rein. Es ist wirklich erstaunlich, wie gut er im Training ist, was er für Qualitäten im Abschluss hat. Ich würde sagen, genau, es ist so ein bisschen so eine Regression zur Mitte. Also all das, was er jetzt versiebt, was er in überzogenem Maß versiebt, das kann auch genauso wieder zurückkommen, dass er plötzlich einen richtigen Lauf hat und irgendwo pendelt sich das dann ein. Also ich halte Martin Kars nach wie vor für einen sehr guten Stürmer in der zweiten Liga, den ich auf gar keinen Fall jetzt dauerhaft auf die Bank setzen würde.
Dass er es in der zweiten Liga kann, das hat er auch gezeigt, als er Torschützenkönig in Magdeburg wurde, genau. Nun wollen wir es von euch wissen, wen würdet ihr im Sturm am kommenden Freitag gegen Arminia Bielefeld spielen lassen? Und vielleicht auch, was denkt ihr eigentlich über Fujita? Seid ihr froh, wenn er bleibt? Oder sagt ihr, meine Güte, den hätte der Bornemann ja noch wirklich mal zu Millionen machen können und da war die Transferausbeute nicht so, wie ihr euch das erhofft habt? Schreibt es uns in die Kommentare, dann können wir da nächsten Montag im nächsten St. Pauli-Check drüber sprechen und vielleicht ja auch über den ersten Sieg in der Saison.
Und wenn euch der Millern Talk gefällt, dann gern das Däumchen setzen und unseren Kanal abonnieren. Dann kriegt ihr jedes Mal mit, wenn es eine neue Folge gibt.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.